Der Pfarrer hielt die schönste Predigt und dennoch schliefen manche ein. Da schlich auf einmal in die Kirche des Pfarrers Katze sacht herein und setzte sich ganz und ging ganz leise durch die Kirche und setzte sich dann vorne hin und sah hinauf zu ihrem Pfarrer und hörte andachtsvoll auf ihn. Da schauten alle auf die Katze. Schnell weckte man die Schläfer auf, damit sie sahen, wie die Katze zu ihrem Pfarrer blickt hinauf. Ihr wundert euch, so sprach der Pfarrer, dass meine Katze kommt hierher und dass sie aufpasst auf die Predigt, das wundert euch vielleicht noch mehr. Sie kommt hierher, ich will's euch sagen, und sucht sich vorne einen Platz, weil sie gehört hat, dass ihr Pfarrer hier hält die Predigt für die Katz. Die Predigt hat die Aufgabe, den Willen Gottes klar zu machen. Und deswegen ist sie so wichtig. Vielen Dank auch Pfarrer Schahn und seinem Team für die Einladung und das damit verbundene Vertrauen. Es ehrt mich. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, vor über 50 Jahren saß ich dort oben, glaube ich, rechts, im Kindergottesdienst oder im Gottesdienst, weiß ich nicht mehr genau. Und ich saß dann auch später hier vorne, wo sonst auch die Konfirmanden sitzen. So schade, dass die nicht hier sind heute, weil ich hätte ihnen was ins Stammbuch geschrieben. Und zwar, bitte ärgert euren Pfarrer nicht so, wie wir unseren Pfarrer Fischer geärgert haben. Der hat es schwer mit uns. Aber Günter Straub, den ich gestern auf dem Geisberg getroffen habe, der hat gesagt, aber er hat zu uns gehalten. Also, hätte man mir damals gesagt, dass ich einmal Pastor werden würde, da hätte ich ihn glatt ausgelacht. Aber nach einigen wilden Jugendjahren sprach ein Mitschüler, meinen Freund und mich, zwischen zwei Schulstunden in einer 5-Minuten-Pause an auf Jesus Christus. Ich wollte nichts davon wissen, aber mein Freund war interessiert und so gingen wir in die christliche Teestube Alpha und Omega in Pforzheim, damals im Schlossbergzentrum, das waren so die Ausläufer der Jesus-People-Bewegung, und diskutierten einige Wochen heftig mit den jungen Leuten. Wir hielten unsere transzendentale Meditation bei unserem Guru Maharishi Mahesh Yogi für viel besser. Aber nach einigen Wochen heißen Ringens wollten wir doch wissen, ob das mit Jesus tatsächlich stimmt, dass er lebendig der einzige Weg zu Gott und zur Erlösung ist. Wir gingen also zu einem Seelsorger im Schwarzwald, der alte Bruder Spitzer, manche kennen ihn noch, bekannten alle unsere Schandtaten und Sünden, räumten unser Leben gründlich auf, verbrannten alle Meditationssachen, bezahlten Schwarzfahrten, schrieben Entschuldigungsbriefe an Menschen, denen wir Unrecht getan hatten und versuchten, nach den Geboten Gottes zu leben. Das war echt spannend. Erfahrungen mit Gott und der Bibel waren die Folge. Und wir haben bis heute nicht bereut, dass wir an Jesus gläubige Menschen geworden sind. Es ist ein Leben mit Sinn, Inhalt und Wertmaßstäben und ein Leben mit einer weiten Perspektive, die nicht mit dem Tod endet, sondern das ewige Leben gefunden hat. Da kann man Halleluja sagen, oder? Im Leben und im Glauben kommt es immer darauf an, die richtigen Menschen und die richtigen Dinge anzuschauen und sich auch für das Richtige zu entscheiden. Gute Vorbilder vor Augen zu haben, sich Ziele setzen und dann in die richtige Richtung gehen. Alexei Nawalny hatte sich 2021 in einem Berufungsverfahren vor einem Moskauer Gericht zum christlichen Glauben bekannt. In der Verhandlung sagte er, er sei ein gläubiger Mensch, auch wenn das nicht immer so gewesen sei und manche seiner Mitstreiter sich darüber lustig machten und spotteten. Aber der Glaube helfe ihm in seiner Tätigkeit, weil alles viel, viel einfacher wird, sagte er. Und er zitiert in seinem Schlusswort die Bergpredigt: Selig sind die hungern und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das möge exotisch klingen, sagte er, und seltsam, aber die Überzeugung, dass sich am Ende die Wahrheit durchsetze und der Durst nach Gerechtigkeit gestillt werde, sei im Grunde die wichtigste politische Idee Russlands. Beeindruckend. Nawalny richtete seinen Blick auf ein Wort unseres Herrn Jesus Christus und das gab ihm Mut, Kraft und Durchhaltevermögen. In unserer Textlesung heute befinden wir uns ungefähr im Jahr 1500 vor Christus. Sehr, sehr vieles hat sich verändert, aber eines nicht, liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Herz von uns Menschen, unser Herz. Das Volk Gottes Israel war von Ägypten unterwegs ins verheißene Land Kanaan. Sie wurden mutlos und ungeduldig, machten ihrem Gott und Mose Vorwürfe. Sie vergaßen das große Ziel und die mutmachenden Worte Gottes. Sie resignierten und wollten zurück nach Ägypten. Und das hat Gott überhaupt nicht gefallen. Er sandte giftige Schlangen, die das Volk bissen, und viele starben durch dieses Gift. Stopp mal, ihr sagt vielleicht jetzt zu Recht, was ist denn das für ein Gott, der so hart sein kann? Wir dachten, er ist ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Ja, das ist er auch. Allerdings sehen wir im Alten Testament oft die strenge Seite Gottes, weniger die gütige und barmherzige. Aber Gott vereint in sich tiefe und echte Liebe, aber auch parteilose, wahre Gerechtigkeit. Und es steht in der Heiligen Schrift geschrieben, die Seele, die sündigt, muss sterben. Aber Gott möchte uns Menschen, dir und mir, ihnen und mir, gnädig sein, aber dafür gibt es eine Bedingung. Und die lesen wir in Vers 4, es wird gleich eingeblendet. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider dich und den Herrn geredet haben. Wir haben gesündigt. Zuerst haben sie die Schuld bei Gott und bei Mose gesucht und jetzt haben sie die Schuld bei sich gesehen. Sie gehen in sich und sie sprechen jetzt von ihrer Schuld, nicht von der anderen. Und das war der Anfang der Rettung vor dem Gift der Schlangen. Nicht die anderen sind alle schuld, sondern wir haben es vergeigt, wir haben den Fehler gemacht. Und wissen Sie, immer wenn wir umkehren, nicht um uns schlagen, sondern in uns, kommt Gottes Gnade und Vergebung in unser Leben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Als einer der zwei verlorenen Söhne umkehrte und sprach: Ich will umkehren und zu meinem Vater gehen und sagen: Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Da konnte ein neuer Anfang geschehen und er konnte die Liebe des Vaters ganz neu in seinem Herzen erfahren. Oft, liebe Gemeinde, braucht es dazu leider eine Notlage, eine Krankheit, große Schwierigkeiten, damit wir umkehren zu Gott. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Aber immer, Wirklich immer ist die Not von uns Menschen ein Anlass der Entfaltung von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Entfaltung von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und so auch in unserer Geschichte, sie rufen zu Gott und Mose und er gibt ihnen ein Heilmittel. Allerdings irgendwie ein eigenartiges. Mose soll eine Schlange aus Bronze anfertigen und sie an einen hohen Pfahl hängen. Und jeder, der von der Schlange gebissen und diese Schlange anschauen würde, sollte nicht sterben, sondern leben. Es gab nur diese eine Option. Hätten die Menschen damals gesagt, nee, wir schauen nicht auf die Schlange, wir schauen in die Sterne, sie wären gestorben. Wir schauen nicht auf die Schlange, wir schauen bei unserem Wahrsager rein, sie wären gestorben. Wir schauen nicht auf die Schlange, wir meditieren lieber, sie wären gestorben. Wir schauen nicht auf die Schlange, wir verlassen uns lieber auf unseren Arzt, sie wären gestorben. Oder wir haben ein gutes Hausmittel dagegen, sie wären gestorben. Oder diesen religiösen Quatsch brauchen wir nicht, wir verlassen uns auf uns selber, sie wären gestorben. Uns postmodernen Menschen wäre das zu einseitig, stimmt's? Eine Option, nur eine, keine Alternative. Das ist doch zu wenig. Nur einen Weg zur Rettung, das ist doch einseitig, anmaßend. Alle Religionen führen doch zum Ziel. Nein, eben nicht. Wie Gott aber die Menschen aus anderen Religionen beurteilt, das ist ein ganz anderes, spannendes, wichtiges Thema. Das können wir schlecht heute Morgen behandeln. Um die Sache mit der Errettung und Erlösung zu erklären, müssen wir jetzt allerdings eine kleine Zeitreise miteinander durch Jahrhunderte und Jahrtausende machen. Seid ihr bereit dazu? Ich brauche gerade einen Schluck Wasser, bevor es auf die Reise geht. Man sagt, dass Redner zwei Gründe haben, wenn sie etwas trinken. Einmal trockener Hals, das andere, wenn sie nicht mehr weiter wissen. So, wenn ich nochmal zum Becher greife, können Sie sich überlegen, was der Grund sein mag. Am Anfang dieser alten historischen Gottesschrift steht geschrieben, dass eine Schlange im Paradies die Menschen zu Misstrauen gegen Gott verführte und sie satanisch inspirierte, von einer Frucht zu essen, die ihnen die Augen für das Gute und das Böse öffnen sollte, was ihnen damals verboten war. Die Schlange wurde deswegen verflucht. Im Protoevangelium, gleich im dritten Kapitel, am Anfang der Bibel, wird das beschrieben und schon eine Lösung für die Überwindung des Bösen in dieser Welt gezeigt. Und wir sehen es auf der Folie. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ein ganz bestimmter Mensch würde kommen, sagen viele Ausleger, und den Kopf der Schlange des Bösen zertreten, aber er selbst würde deswegen leiden müssen. Und dieser Gedanke zieht sich durch das ganze Alte Testament und wird immer mehr entfaltet. Einer wird kommen und die Menschheit vor dem Bösen und der Schuld retten. Einer, der sich selber für alle Menschen opfern würde, um sie zu erlösen. Einer, der uns zeigen würde, wer Gott ist und wie schrecklich unsere Sünden sind und wie sehr er uns liebt. Und wissen Sie, liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind alle nicht so gut, wie wir denken. Wir sind alle viel, viel, viel schlechter in Gottes Augen, weil wir heilig sein sollten. Und weil der Römerbrief sagt, sie ermangeln alle des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht durch die Gnade, die durch Jesus Christus geschehen ist. Als aber die Zeit erfüllt war, sagt der Galaterbrief, kam dieser Retter auf die Erde und griff dieses Bild der Schlange auf. Das zeigt ja diese wunderbare Einheit der Heiligen Schrift in Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und auch der Apostel Paulus hat sehr tief theologisch darüber geschrieben und schreibt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und Johannes, der Täufer, streckt den Finger aus und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünden trägt. All das Böse, Abscheuliche, Widerwärtige und Boshafte, was Menschen zu allen Zeiten getan haben, würde er selber ertragen, hinwegtragen und für immer vernichten. Er würde etwas ganz, ganz Neues schaffen, neue Menschen und schlussendlich einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnen würde. Er würde sogar den Teufel und den Tod für immer besiegen. Er ist das Zentrum aller Gedanken Gottes. Er ist das verborgene Zentrum der Bibel. Er hält das Alte und Neue Testament zusammen und er verbindet es. Er ist der Erfüller aller Verheißungen Gottes. Er ist der Messias, Jesus Christus. Halleluja. Und vielleicht wissen Sie es, die orthodoxen Juden warten noch heute täglich auf zwei Dinge. Die Post und den Messias. Die Post und den Messias. Und die Erwartung steigt im Heiligen Land und es ist auch bitter nötig, dass er bald, bald kommt. Und wissen Sie, inmitten heutiger Fake News, der Falschnachrichten, können wir uns wirklich auf Gottes Wort verlassen, welches über die Jahrtausende sehr exakt überliefert wurde. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also zu Gott, außer durch mich. Sehr exklusiv. Wir brauchen ihn, um mit Gott ins Reine zu kommen. Wir brauchen ihn, um vor dem ewigen Tod, der Verdammnis und der Hölle gerettet zu werden. Wir brauchen ihn, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Ich brauche noch mal einen Schluck, bevor es in die Endrunde geht. Was müssen wir heute und jetzt tun? Was muss ich tun? Was musst du tun oder was darfst du tun, was dürfen sie tun? Das steht im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 2 beschrieben. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Im griechischen Text steht hier, wegsehen von allem anderen, wegsehen von allem anderen und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines und meines Glaubens, so wie der Verbrecher neben Jesus, nur auf ihn geschaut und er war gerettet. Auf ihn schauen, auf nichts anderes. Es war in England circa im Jahr 1850, als ein junger Mann sonntagmorgens bei einem fürchterlichen Schneesturm in Colchester unterwegs war, er wollte zu seiner Kirche. Unfähig gegen den Sturm anzukämpfen, bog er in eine ziemlich abgelegene Straße ein, ging durch einen Hof und stand plötzlich vor einer kleinen Kapelle. Er wollte ja irgendwo hin in einen Gottesdienst, aber diese Kapelle war ihm bisher unbekannt geblieben. Sie gehörte den Methodisten. Er hatte schon viel von diesen Leuten gehört, unter anderem, dass sie so laut singen würden, dass man Kopfschmerzen davon bekommen würde. Aber das hielt ihn nicht zurück. Er wollte so gern wissen, wie man gerettet wird. Weil er spürte seine Verlorenheit so tief in seinem Herzen. Also ging er hinein und setzte sich. Es waren nur 12 bis 15 Personen anwesend. Der Gottesdienst begann, aber es ließ sich vermutlich wegen des Schneesturms kein Prediger blicken. Und dann stand endlich ein sehr hagerer Mann auf und ging auf die Kanzel, ein armer, einfältiger, unstudierter Mann aus dem Volk, der nicht einmal richtig sprechen konnte. Er hat so einen Dialekt gehabt, schreiben sie in dem Buch. Er schlug die Bibel auf und las die Worte: Gott spricht, blickt auf mich, so werdet ihr gerettet aller Welt enden. Er sagte, dieser Text ist sehr einfach. Er sagt, blickt auf Gott. Das ist keine große Anstrengung. Ihr braucht auch keinen Fuß anzusetzen, keinen Finger zu rühren. Ihr braucht auch keine Universität besucht zu haben. Ihr braucht nur hinzublicken. Ihr könnt die größten Trottel sein, aber ihr könnt doch sehen. Nach 10 Minuten war er mit seinem Latein am Ende. Aber dann richtete er seine Augen direkt auf diesen jungen Mann und sagte, als ob er sein ganzes Herz durchschaut hätte: Junger Mann, du siehst elend aus und du wirst elend bleiben im Leben und im Sterben, wenn du nicht dem Wort des Propheten gehorchst. Dann erhob er seine Stimme, dass sie dröhnte, und rief: Junger Mann, blick auf Jesus Christus und tu es jetzt. Der junge Mann beschrieb diesen Vorgang wie folgt: Ich fuhr auf meiner Bank zusammen, aber zugleich schenkte ich Jesus mein Vertrauen und war gerettet. Es war das Werk eines Augenblicks. Die finstere Wolke, die mich jahrelang umschattet hatte, war verschwunden. Ich sah die Sonne. Dieser junge Mann wurde später als Fürst der Prediger im 19. Jahrhundert bekannt. Es war kein geringerer als Charles Haddon Spurgeon. Was sollst du, was sollen sie heute tun? Schau auf Jesus, deinen Retter von aller Schuld. Er ist das große Heilmittel des Himmels. Schau nicht auf Menschen oder die Kirche, auch nicht auf Gottes Bodenpersonal. Schau auf ihn, er rettet dich. Schau nicht auf Buddha, Krishna oder Mohammed oder irgend sonst einen Heilsbringer und schau auch nicht auf dich selber. Solange du aber die Verantwortung für deine Schuld auf andere schiebst, kannst du weder gesund noch gerettet werden. Du musst sagen, ich habe gesündigt und Jesus Christus ist für mich gestorben und auferstanden. Er vertritt und schützt mich vor dem heiligen Gott.